Wieder möchte ich auf zwei Fragen eingehen, die eingegangen sind. Zuerst auf Kolosser Kapitel 1, Vers 24. Kolosser Kapitel 1, Vers 24. Ich lese den Vers nach einer etwas anderen Übersetzung. Nun freue ich mich in meinen Leiden für euch, und ich fülle vertretend auf, was noch fehlt von der Bedrängnis Christi in meinem Fleisch für seinen Leib, der die Gemeinde ist. Die Frage ist, was dieser Vers wohl bedeuten könnte. Dieser Vers wird wohl dazu gebraucht, vielleicht vornehmlich von der katholischen Kirche, zu zeigen, dass einige Menschen für andere leiden können. Für die Kirche Jesu Christi zum Beispiel. Aber das wird wohl nicht das sein, was Paulus im Sinn hatte. Er spricht von seinen eigenen Leiden in seinem Fleisch. Und dann heißt es, etwas wörtlicher, anstelle eines anderen oder von anderen, anstelle von anderen. Die Leiden, die Paulus erleidet, sind nach seiner Aussage Leiden Christi. Was noch fehlt von der Bedrängnis Christi oder der Trübsal Christi, der Schmach Christi, von den Leiden des Christus. Was Paulus leidet, das sind Leiden von Christus und er leidet sie für Christus, das heißt an seiner Stelle, nicht anstelle von der Gemeinde, aber anstelle von Christus. In 2. Korinther Kapitel 1 spricht er von solchen Leiden, die wir alle auf uns zu nehmen haben. Jeder von uns setzt gleichsam die Leiden Christi fort, die er in dieser Welt auf sich nehmen muss. Er hat ja am Kreuz für unsere Sünden gelitten, aber er wird immer noch verhöhnt und verspottet und vernachlässigt, ignoriert, und wir nehmen diese Leiden, die eigentlich ihm zukommen, auf uns. Wir sind Glieder seines Leibes. Und als Glieder seines Leibes leiden wir für das Haupt, seinetwegen, weil wir seine Kinder sind. Und jeder von uns hat sein Maß von Gott vorgesehen, sein Maß an Leiden für Jesus. Und Paulus weiß, er ist noch nicht fertig mit dem Maß an Leiden, das Gott ihm beschert. Wenn es heißt, er leidet für die Gemeinde, dann wegen der Gemeinde. Das heißt, weil er anderen das Evangelium verkündet und weil er Menschen das Evangelium verkündet, die nicht Juden sind. Die Juden konnten das nicht vertragen, dass Paulus Nichtjuden dieselbe Gelegenheit geben wollte, zum Messias der Juden zu finden wie sie. Sie müssten, wenn sie in Ordnung mit Gott kämen, auf einer niedrigeren Stufe stehen. Aber Paulus behandelt sie als Gleichwertige. Sie werden eingeführt in die vollen Vorrechte des Messias. Und dafür ist er ein Gefangener zur Zeit, wo er den Kolosserbrief schreibt. Er war ein Gefangener in Rom. Aber wo war er verhaftet worden? In Jerusalem. Und warum? Weil die Römer ihn retten mussten von den Händen der Juden, die ihn gerade deswegen schlugen und auf die Seite bringen wollten, weil jemand aus dem Raum Ephesus, aus Kleinasien, aus dieser Provinz, von der Ephesus die Stadt, Hauptstadt war, weil jemand dort war und ihn erkannt hatte als den, der dort Nichtjuden das israelitische Evangelium predigte. Und so war er immer noch ein Gefangener, als er nach Rom kam. Inzwischen hat er sich auf den Kaiser berufen. Und wir wissen, dass er dann freigesetzt wurde. Aber zur Zeit des Schreibens des Kolosserbriefes leidet er, weil er Nichtjuden das Evangelium verkündet und weil er diese Gemeinde, die dann an Jesus glaubt, betreut. Er leidet also für Christus wegen der Gemeinde. Auch jeder von uns hat sein Los. Das sind nicht nur Verfolgungsleiden, die wir wegen Jesus erleiden, sondern Paulus macht deutlich in einem weiteren Text, 2. Korinther 1, dass alle unsere Trübsal, alle unsere Kümmernisse, alle unsere Sorgen, alle unsere Leiden, die wir auf uns nehmen müssen, ob Krankheit oder Unfall oder was immer es ist, alles das sind Leiden unseres Christus, unseres Hauptes. Wir leiden diese, weil wir noch in dieser Welt des Leidens sind, schlechthin, und weil wir verbunden sind mit dem Haupt Christi. Aber gerade deswegen auch, weil wir mit ihm verbunden sind, ist dann auch genügend Gnade da für alle solche Leiden, die wir Christi wegen, weil wir seine Kinder sind, auf uns zu nehmen haben. Paulus sagt, Gott tröstet uns in sämtlichen Bedrängnissen, die wir auf uns zu nehmen haben. Es ist immer genügend Gnade dafür. So viel zu Kolosser Kapitel 1. Der nächste Text wäre Titus Kapitel 2. Titus Kapitel 2. Dort sind es die Verse 11 und 12 und die Frage lautet, wie züchtigt uns die Gnade? Und ich denke, ich stelle mir vor, dass der Fragesteller Probleme hat mit diesem Vers wegen des Wortes Züchtigung, das unter uns in unserem heutigen Deutsch als Strafe empfunden wird. Lassen Sie mich auch diesen Vers deshalb nach einer etwas anderen Übersetzung lesen. Diese zwei Verse, Titus 2, die Verse 11 und 12. Denn es erschien die Gnade Gottes, nämlich in Christus Jesus. Er ist die Gnade Gottes in Person. Es erschien die Gnade Gottes, die Rettung ist für alle Menschen, wobei sie uns erzieht. Und dieses ist wohl die bessere Übersetzung an dieser Stelle als das Wort züchtigen. Wobei sie uns erzieht, damit nach Absagen des ehrfurchtslosen Wesens und der weltlichen Lüste, wir mit gesundem Sinn und Zucht und in Gerechtigkeit und mit rechter Ehrfurcht in der jetzigen Weltzeit leben sollten. Und nun die Frage, wir verwandeln sie etwas, nicht warum züchtigt uns oder wie züchtigt uns die Gnade, sondern wie erzieht sie uns? Die Gnade ist erschienen, sagt Paulus, und zwar in Christus. Und heute, wo wir an diesen gekommenen Christus glauben, erzieht uns diese Gnade. Wie? Nun, es heißt in Vers 11, die Gnade erschien, die Gnade Gottes, welche Rettung ist. Sie ist Rettung für alle Menschen. Rettung wovon? Rettung von Sünde. Und was ist Sünde? Sünde, sagt Johannes der Apostel, ist die Übertretung des Gesetzes. Diese Übertretung nimmt zwei Formen an, weil das Gesetz zwei Formen von Sätzen einschließt. Das eine Mal sagt Gott, du sollst, im ersten Gebot, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Wenn wir dem nicht nachkommen, dann ist das eine Versäumnissünde. Wir gehen nicht weit genug. Und wenn Gott dann weiterhin sagt, du sollst nicht in verschiedenen Geboten, dann sind wir zu weit gegangen, wenn wir übertreten. Es gibt also zwei Sündenarten. Wir kommen nicht nach oder wir gehen zu weit, wir übertreten. Alles das ist Sünde. Und das kennzeichnet unser Leben und unser Wesen. Nun rettet uns Gott von dieser Sünde und ihren Folgen. Die Folge ist der Tod und die Hölle, der ewige Tod. Was rettet uns von Tod und Hölle, von Sünde? Die Gnade Gottes in Christus, die am Kreuz zur Darstellung kam. Was ist Rettung? Rettung ist nicht nur Befreiung von den Folgen der Sünde, sondern von der Notwendigkeit zu sündigen. Das Gesetz konnte uns nicht retten. Das Gesetz sagte einfach, was getan werden musste. Aber wir waren zu schwach, sagt Paulus in Römer Kapitel 8, Vers 3. Wir waren zu schwach, um dem Gesetz Gehorsam zu leisten. Was ist Gnade? Gnade ist die zum Ausdruck gebrachte Liebe Gottes in Vergebung und Hilfe. Es heißt von Jesus, dass er Gnade erlebte, als er heranwuchs. Aber Jesus hatte keine Sünde, er brauchte keine Vergebung. Wie hat er denn die Gnade Gottes erlebt? Als Gottes Hilfe, als Beistand. Er wuchs unter der Gnade, unter der Sonne Gottes heran als junger Mann und hat dann in der Öffentlichkeit in Israel gedient, wie wir wissen. Auch wir brauchen solche Gnade. Wir brauchen sie zuallererst allerdings, weil wir Sünder sind, als Vergebung. Das ist das Allererste. Die Gnade ist erschienen und ist für uns Rettung gewesen. Und was dann? Wenn wir Vergebung bekommen haben, was dann? Sündigen wir dann weiter? Sind wir dann gerettet von Sünde, wenn wir weiter sündigen? Aber wie soll es dazu kommen, dass wir nicht mehr sündigen? Durch das Gesetz? Dann sind wir wieder beim Alten. Nein, nicht durch das Gesetz, sondern durch die Gnade, durch Vergebung und Gnadenkraft oder Hilfe. Wenn Paulus vom Feind geplagt wird, nach seinem Bericht in 2. Korinther 12, dann hat er nicht Schuld auf sich geladen. Gott gebraucht den Feind, um ihn zu schlagen. Und er möchte frei davon sein, er möchte nicht leiden. Und er bittet den Herrn, dreimal sagt er es, dass er dieses von ihm nehmen möchte. Aber der Herr sagt nicht, dass er das tut, er hört sein Gebet nicht, sondern er teilt ihm mit, dass seine Gnade ausreichend sei. In der Luther-Übersetzung heißt es, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist eigentlich nicht genau das, was Jesus sagt. Jesus gibt ihm keinen Befehl. Lass dir an meiner Gnade genügen, ist ein Befehl. Aber Jesus befiehlt ihm nichts. Jesus teilt ihm etwas mit. Im Grundtext heißt es, an meiner Gnade hast du genug. Du hast an meiner Gnade genügend. Und dann begründet Jesus begründet dann diesen Satz und sagt, denn meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Ein sehr hilfreicher Text, um die Gnade zu verstehen. Jesu Gnade genügt, weil seine Kraft an unserer Stelle, an der Stelle unserer Schwachheit vollkommen ist. Das heißt, Gnade nimmt die Form von Kraft an. Paulus braucht keine Vergebung, er hat nicht gesündigt an dieser Stelle. An dieser Stelle braucht er Gnade als Hilfe, nicht Gnade als Vergebung. Die Gnade, die uns erzieht in der Gerechtigkeit, in der Abwendung von der Welt und der Hinwendung zum himmlischen Wesen und Leben, diese Gnade ist Kraft für uns. Sie ist Unterweisung für uns. Sie ist Hilfe für uns. Sie zieht uns und erzieht uns durch das Wort, durch das Gebet, durch den Einsatz des Heiligen Geistes. Die Gnade Gottes ist reichlich ausgeschüttet in unserem Leben, um uns auf dem Weg der Gerechtigkeit und der Heiligung Christus ähnlicher werden zu lassen. So erzieht uns Gottes Gnade. Und wenn wir zurückgehen dürfen zu Vers 11, noch einmal beachten, was dort steht, da sagt Paulus, die Gnade Gottes ist erschienen. Und wenn wir das etwas wörtlicher nehmen, dann will Paulus wohl zum Ausdruck bringen, dass die Gnade Gottes Personform angenommen hat. Jesus ist die Liebe Gottes in diese Welt hineingekommen. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist die Liebe Gottes. Er ist in Personform die Gnade. Und wie erzieht die Gnade? Jesus erzieht uns. Jesus, unser Hirte und unser Lehrer. Und er tut das nicht immer nur mit der Rute. Er züchtigt uns schon, aber alles in seiner Gnade. Denn das Gesetz musste uns zum ewigen Tod verurteilen. Wer einmal sündigt, hieß es, der muss des Todes sterben. Das musste Gott, weil er so heilig ist. Aber die Gnade rettet uns von diesem Urteil, Todesurteil des Gesetzes und führt uns auf dem Weg zum ewigen Leben. Wunderschöner Text, nicht wahr? Der macht uns Hoffnung. Nun kommen wir zum Epheserbrief. Wir sind bei Epheser Kapitel 1, Vers 19 angelangt, wo Paulus von der Kraft spricht, der großen Kraft spricht, für die unsere Augen geöffnet werden mögen. Er betet für die ephesischen Christen und die anderen, die dort in der Gegend wohnen, damit sie größere Einsichten bekommen in die große Botschaft, in die große Wahrheit Gottes, in welcher wir so viel Gnade und Barmherzigkeit angesagt bekommen. Wir lesen noch einmal die Verse 15 bis 19, damit wir diesen Text näher vor Augen haben. Darum, nachdem ich von dem Glauben unter euch im Herrn Jesus und der Liebe zu allen Heiligen hörte, lasse ich auch nicht ab, für euch zu danken und euer in meinen Gebeten zu gedenken, damit der Gott unseres Herrn, der Gott Jesu Christi und Vater der Herrlichkeit, euch durch den Geist Weisheit und Enthüllung gebe in Erkenntnis seiner selbst, dass man Gott erkenne, wobei die Augen eures Denkens erleuchtet werden mögen, um zu wissen, welches die Hoffnung seines Rufes ist und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft für uns, die Glaubenden, nach der Wirkung der Macht seiner Stärke, die er in Christus wirkte. Der Text geht weiter. Man könnte bis Kapitel 2, Vers 3 lesen. Diese Verse sind eine ergänzende Anmerkung zu seiner Bitte, zu seinem Gebetsanliegen, das wir in Vers 17, das in Vers 17 erwähnt ist. Wir sollen Weisheit und Offenbarung bekommen, während wir Gott besser kennenlernen. Und nun ergänzt er diese Bitte mit einigen Bemerkungen. Und unter anderem sagt er, wir möchten offene Augen bekommen für die Kraft Gottes. Und der Rest des Textes bis Kapitel 2, Vers 3 bespricht diese Kraft. Und jetzt wollen wir uns einmal fragen, und das soll uns jetzt für einige Minuten beschäftigen, jetzt wollen wir uns fragen, was sagt denn Paulus über die Kraft, für die wir offene Augen bekommen sollen? Natürlich sollen wir nicht nur diese Kraft vor Augen geführt bekommen, sondern das soll dazu geschehen, dass wir sie in Anspruch nehmen, in jedem Abschnitt und jedem Teil unseres Lebens. Aber zunächst einmal wollen wir dem Apostel folgen und hören, was er zu sagen hat über diese Kraft. Das Erste, das uns hier begegnet, ist, dass diese Kraft eine erbetene Kraft ist. Und das zeigt uns, dass wir nicht über sie verfügen. Sie kommt nicht von uns, sondern sie muss von Gott, dem barmherzigen Vater, erbeten werden. Nun sind wir versehen in Christus und im Heiligen Geist mit der Kraft, aber wir müssen offene Augen bekommen für diese Kraft. Die Tatsache, dass Paulus hier dieses in sein Gebetsanliegen einschließt, zeigt uns, dass wir über die Kraft Gottes nicht verfügen. Wir können nicht darüber verfügen, wie einige Charismatiker das meinen, tun zu können. Da sagt ein Herr Wimber, er lebt nicht mehr, aber so hat er es getan, in einer Heilungsversammlung vielleicht: Komm, Heiliger Geist. Und dann gebietet er dem Geist, wie wenn er über sie ihn verfügen würde. Das können wir nicht. Wir sind vollkommen hilflos und in der Hand Gottes. Und es ist seine Kraft in uns und um uns her, sein Können, das er auf eigene Weise zum Ausdruck bringt. Er zeigt uns den Weg, den wir zu gehen haben. Und wenn wir gehorsam sind, wird immer genügend Kraft sein, das zu tun, was er uns heißt zu tun. Die Kraft ist also seine Kraft. Zweitens, diese Kraft ist sehr, sehr groß. Paulus will, dass wir offene Augen bekommen für die überschwängliche Größe seiner Kraft für uns. Sie ist unermesslich. Paulus drückt das so aus, er zitiert Jesus, der sagt: Meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Und dann antwortet Paulus gleichsam auf dieses Angebot Jesu und sagt: Dann will ich mich rühmen, dann will ich mich freuen, wenn ich leiden muss, wenn ich allerlei Unannehmlichkeiten auf mich nehmen muss. Wir stöhnen schnell, nicht wahr? Wir seufzen. Wir rufen nach Hilfe. Das ist unser Wesen. Aber Paulus nimmt dieses Wort von Jesus im Glauben an. Er glaubt Jesus. Wenn er gesagt hat, Jesus gesagt hat: Meine Kraft ist dort, wo wir schwach sind, vollkommen. Seine Kraft und Gnade reichen immer aus, was immer es ist. Seien es körperliche Schmerzen, sei es das Kürzen unseres Rufes, unserer Ehre, jemand hat uns verspottet oder missachtet oder uns gering geschätzt, ob das in der Schule bei den Kindern ist, ob das bei uns ist auf dem Arbeitsplatz oder wo immer es ist, in welcher Form auch. Und in der Gemeinde kann das auch geschehen, dass jemand über einen anderen spricht. Oder dass jemand uns einmal so richtig niederhaut mit dem Gesetzbuch Gottes. Was dann? Seine Gnade reicht aus. Vollkommen. Wir müssen nicht zu den Waffen greifen, die unser Gegenüber gebraucht hat, um uns zu wehren. Wir müssen nicht sagen: Jetzt reicht's auch mal. Jetzt ist es bei mir bis zum Kragen gekommen. Nein, was sagt Jesus? Was sagt man in der Heiligen Schrift? Was sagt Jakob? Oder was sagt Jona? Jakob: Alles geht über mich. Es ist so viel, dass ich gleichsam versinke in dieser Not. Und Jona sagt, die Wellen schlugen über mir zusammen. Natürlich, wörtlich, er versank im Wasser. Er hatte Probleme, nicht wahr? Oft ist es so bei uns, die Wellen wollen über uns zusammenschlagen und wir meinen unterzugehen. Aber Gott hat auch einen Walfisch für uns. Gott hat für jeden von uns einen Ausweg. 1. Korinther 10, Vers 13. Keine Versuchung, die übermenschlich wäre, das heißt, die ein Mensch nicht mit der Hilfe Gottes ertragen könnte. Denn in jeder Situation, in jeder Versuchung, die sich wie ein Labyrinth gern gibt, wo wir nicht den Ausweg kennt, so ein Irr- und Wirrweg, wie ein Irrgarten, da ist überall ein Weg, wo wir entfliehen können oder wo Gott uns Hilfe widerfahren lässt. Überschwängliche Größe seiner Kraft, seines Könnens. Und dann, wenn es zu Aufgaben kommt, als ich heranwuchs als Jugendlicher, Kind und Jugendlicher in unsere Gemeinde und dann ein Programm von der Sonntagsschule zum Beispiel vorgeführt werden sollte, dann hieß es vom Leiter der Sonntagsschule vielleicht, wir haben dieses Programm in aller Schwachheit vorbereitet. Warum nicht in aller Kraft? Warum muss das in Schwachheit geschehen? Natürlich, wir sind schwach. Aber warum muss die Vorbereitung in Schwachheit geschehen? Warum nicht in Kraft? Warum nicht in der Genüge Gottes? Warum nicht im Sieg? Ja. Jesu Kraft ist überschwänglich groß. Er stellt seinen ganzen Himmel zur Verfügung. Ja, das sämtliche Heer seiner Engel stellt er uns zur Verfügung. Wollen wir uns trösten lassen, Mut machen lassen und den Weg weiter pilgern mit ihm? Wie dunkel auch das Wetter um uns, wie dunkel es auch in uns werden mag. Ich kenne das. Ich komme auch bis an den Rand der Verzweiflung. Ich komme in Sackgassen hinein. Es sind körperliche Schmerzen, es sind geistige Schmerzen, es sind Seelennöte. Aber der Herr zeigt sich immer als der Treue. Und seine Gnade reicht aus. Das Dritte. Paulus sagt von dieser Kraft, für die uns die Augen aufgehen sollen, sie ist für Glaubende. Ausdrücklich sagt er für uns. Wir, die wir zum Glauben gekommen sind, für uns ist diese Kraft. Sie ist für die kleine Insel von Gläubigen in dieser großen Welt. Sie will der Welt zur Verfügung gestellt werden, aber man muss zu Jesus kommen, denn dort ist sie. Aber wir sind ja gekommen und diese Kraft ist für die Gemeinde Gottes. Dort will Gott seine große Kraft offenbaren, damit wir ein Licht in dieser Welt sein können. Diese Kraft ist für die Gläubigen, aber nicht nur für die, die zum Glauben gekommen sind, irgendeinmal, sondern für die, die jetzt glauben, die, die im Glauben mit unserem Herrn rechnen, die, die seine Zusage in Anspruch nehmen. Da schreibt ein bekannter Denker in der Welt, wann wollen wir endlich einmal das Wort beim Wort nehmen? Ja, das ist ein guter Rat für Christen, nicht wahr? Wann werden wir endlich einmal Gottes Wort wirklich beim Wort nehmen? Das ist nicht so einfach. In der Tat ist es in einem gewissen Sinne einfach, aber unser Wesen sträubt sich dagegen. Wir lesen etwas, nee, das kann nicht sein. Wir sollten es anders machen. Wenn ich in der Bibel eine Unmöglichkeit, einen Widerspruch, einen scheinbaren Widerspruch begegne, was habe ich dann zu tun? Ich habe mich gefälligst zu beugen. Und ich habe zu sagen, ja, Herr, du hast recht. Ich kann das nicht verstehen. Aber du hast recht. Es war ein grundsätzlicher Unterschied zwischen der Reaktion von Zacharias und Maria, als derselbe Engel zu beiden kam, zu zwei verschiedenen Zeiten. Die Antwort von Zacharias war sehr ähnlich der Antwort von Maria und umgekehrt. Sie haben fast dasselbe gesagt. Aber es wird klar, dass die innere Haltung eine ganz andere sein ist. Der Engel Gabriel kommt zu Zacharias und sagt, deine Frau wird ein Kind bekommen. Und dann sagt Zacharias ungefähr so, wie soll das werden? Er glaubt das nicht und wird natürlich bestraft. Und Maria, der Engel kommt zu ihr und sagt, du wirst ein Kind bekommen, aber nicht von einem Mann. Und dann sagt sie, wie soll das werden? Ich bin neugierig, ich glaube dir schon, aber ich habe ja keinen Mann. Sie ist verlobt, aber sie lebt nicht mit ihm, wie verheiratete Leute miteinander leben. Sie wartet, sie ist eine Jungfrau geblieben, ein züchtiges, gottesfürchtiges Mädchen. Wie soll das werden? Denn sie glaubt, das wird bald geschehen. Und so wollen wir kommen. Ich kann es nicht verstehen, es scheint für mich unmöglich zu sein. Oder wir kommen im Leben in eine Sackgasse. Paulus begegnet einer solchen Sackgasse in 2. Korinther 1. Er sagt, wir, wenigstens ein Mitarbeiter oder jemand war dabei, vielleicht mehrere, wir wissen nicht, das ist die einzige Stelle, wo er davon spricht. Und er erzählt das etwa so, wenn wir uns fragten, wie soll es jetzt weitergehen, dann kam uns nur eine Antwort, jetzt ist aus. Dem Augenschein nach war jetzt der Tod ganz gewiss vor Augen. Wir kommen in solche Situationen hinein, wo wir vor einer Unmöglichkeit stehen. Aber Paulus sagt, das geschieht alles, damit wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Gott will, dass wir wie die kleinen Kinder werden, die gar nicht fragen nach den Schwierigkeiten. Wenn der Papa etwas ansagt, dann wird das wohl geschehen können. Das Kind weiß nicht wie, aber der Papa, der weiß das schon, ja. Alles ist möglich. Paulus sagt, diese Kraft ist für uns Glaubende. Nicht nur Gläubige als Christen, sondern für solche, die glauben. Als die israelitischen Priester damals an den Jordan kamen und der war ja in Überschwemmung und das Wasser war überall, er war breit, der Fluss, und es hieß, der würde sich trennen, der würde sich teilen, das Wasser würde sich teilen. Sie kommen an das Wasser und es tut sich nichts. Und möglicherweise haben sie ihre Füße nass bekommen, wenigstens unten, aber nichts. Aber als sie ihre Füße ganz nass bekamen, an die Knöchel das Wasser kam, dann teilte sich das Wasser. Was musste geschehen? Ihr Glaube an das Wort Gottes, das er durch Josua gesagt hatte, musste unter Beweis gestellt werden. Wir müssen einmal loslegen. Wie viele Male bin ich nicht auf die Kanzel gekommen? Schwach, wusste nicht genau, was werden sollte. Man muss vertrauen. Wie viele Male stehen Sie vor einer Aufgabe, aber Sie haben nicht die Kraft. Aber Gott, wir sind gehorsam und er schenkt das Nötige. Sie wollen ein Zeugnis ablegen auf dem Arbeitsplatz und Sie zittern geradezu, aber Sie möchten es gern. Mund auftun und der Herr gibt Gnade. Er gibt das rechte Wort, er kann den Mut geben. Aber ich muss die Kraft nicht spüren. Die ganze Zeit mag ich zittern. Hier singt jemand vielleicht ein Solo oder es ist ein Duett oder ein kleines Ensemble. Ja, vielleicht bist du zum ersten Mal da und die Knie wollen so regelrecht gegeneinander klopfen. Einfach weiter singen. Einfach weitermachen. Wir müssen die Kraft nicht verspüren. Es ist genügend Kraft und Können da, um das zu tun, was wir tun sollen. Ob uns wohl ist oder nicht. Danach wird nicht gefragt, sondern es soll etwas durchgeführt werden. Jesus will verherrlicht werden, nicht wir. Nicht wir sollen etwas erleben, seine Kraft irgendwie glorreich erleben. Nein, er will verherrlicht werden durch unseren Gehorsam, ja, durch unsere Schwachheit. Aber seine Kraft will dort sein, wo wir schwach sind. Deshalb wollen wir ruhig vertrauen. Ein viertes wird gesagt über diese Kraft. Sie ist in Jesus Christus gezeigt worden, demonstriert worden, zur Schau gestellt worden. Sie ist gemessen worden, diese Kraft. Die Stelle, von der Paulus hier spricht, ist eine geschichtliche Stelle spät in der Geschichte der Welt. Aber lassen Sie mich etwas früher anfangen und einige Stationen stellen oder zeigen, wo Gottes Kraft zur Darstellung gelangt. In der Schöpfung der Welt. Die Bibel sagt uns, dass Gott die Welt geschaffen hat, nicht aus dem, das man sieht. Das, was man sieht, ist ja schon Geschaffenes. Also es war nicht etwas Sichtbares, Vorhandenes. Gott hat aus dem Nichtsehenden, Nichtzusehenden die Welt geschaffen. Das heißt, aber Luther nimmt Bezug darauf, Gott hängt die Welt auf an nichts, aus dem Nichts hervorgebracht und auf das Nichts aufgehängt. Im All, im leeren Raum gleichsam, schwebt das All, das Universum. Und Gott ist viel größer als dieser Raum. Auf das Nichts aufgehängt ist unsere Erde, alles, was da ist, die Sterne. Und er beherrscht alles, er beherrscht alle Bewegungen, sodass die Menschen, die gottesfürchtigen Menschen zur Zeit der Schrift, sich auf Gott berufen, immer wieder und sagen, du, der du die Welt geschaffen hast, jetzt hilf uns bitte. Man darf sich darauf berufen. Der Gott, der die Welt geschaffen hat, der kann uns jetzt in dieser Situation helfen. Es gab eine zweite Stelle, auf die man sich immer wieder berufen konnte. Und diese Stelle war der Auszug Israels aus Ägypten. Israel war dermaßen geknechtet, dass es aussichtslos war, aus diesem Gefängnis rauszukommen. Aber Gott hat 10-mal hart gesprochen und Israel befreit. Und dann gab es noch ein Hindernis, das Schilfmeer. Die Ägypter hinter ihnen her, vorne war das Wasser, an den Seiten womöglich noch Berge. Wo sollten sie hin? Da haben sie gerufen, jetzt ist alles aus. Nein, sagt Gott, und er schafft einen Ausweg. Und auf der anderen Seite, als sie gerettet waren, fingen sie an zu singen. Das Lied Moses, vielleicht hat er es verfasst. Und anschließend kommt Miriam mit ihren Mädchen und sie spielen. Und es ist eine große Feier. Gott hat den Feind besiegt und uns herausgerettet. Und was tut Israel? Es darf hinfort immer wieder zurückschauen und sagen, der Gott, der uns aus Ägypten führte. Später heißt es, nicht mehr, soviel ich weiß, heißt es, nicht mehr müsst ihr sagen, der Gott, der uns aus Ägypten führte, oder nicht nur das, sondern der Gott, der euch aus Babylon brachte. Auch aus jener Gefangenschaft hat Gott Israel hervorgebracht. Alle diese Erweise der Kraft Gottes sind wie die Mitte eines Erdbebens. Wenn es in Alaska oder in Kalifornien oder in der Türkei oder irgendwo ein Erdbeben gibt, dann spricht man von einem Epizentrum. Das ist die Mitte der Kraft des Erdbebens. Von dort aus gehen gleichsam die Strahlen und je weiter man geht von dort, von diesem Punkt aus, je schwächer sind die Verschiebungen, je schwächer ist das Erdbeben. Hier ist das Erdbeben am stärksten. Gott hat gleichsam Epizentren der Darstellung seiner Kraft geschaffen. Schöpfung der Welt, Auszug Israels aus Ägypten, Auszug Israels aus Babylon. Aber das größte Epizentrum seiner Kraft dürfte die Auferstehung Jesu Christi sein. Christus begibt sich nicht nur in den leiblichen Tod. Christus begibt sich nicht nur in die Totenwelt. Christus begibt sich gleichsam in die Höhle Satans. Man kann sich vorstellen, dass in jener Nacht Satan wirklich gefeiert hat. Jetzt haben wir ihn. Und was geschah? Jesus geht wie ein Sieger, überaus großer Sieger hervor. Mehr als Sieger, triumphierend geht er aus dem Grabe. Nicht seinetwegen wälzen die Engel den Stein vom Grabe. Er kann durch die Wände hervorgehen mit seinem neuen Leib. Der Stein wird gewälzt, damit andere reinschauen können und sehen, Jesus ist nicht da. Jesus steht auf von den Toten. Und Paulus sagt hier in Vers 20, dass Gott diese Stärke, diese Kraft in Christus wirkte. Er weckte ihn ja auf von den Toten. Gott in Menschengestalt steht auf aus dem Tode und kommt hervor aus dem Höllentod. Gott hat hier ein neues Epizentrum seiner Kraft geschaffen. Denn der Gott, der Jesus von den Toten hervorbrachte, der Gott ist mein Gott. Diese Kraft ist eine überschwängliche Kraft, für die ich, sagt Paulus, offene Augen bekommen möchte. Und wenn ich das erkenne, wenn meine geistlichen Augen dafür aufgehen, dann werde ich motiviert, dann werde ich geneigt, diese Kraft, mit dieser Kraft zu rechnen. Das ist der Sinn der Sache. Wir lesen ein weiteres, ein fünftes. Gott hat die Kraft gezeigt, die er für uns bereithält. Ein fünftes, diese Kraft wird von Christus verwaltet. Diese Kraft wird von Christus verwaltet. An ihm wurde sie gezeigt und anschließend, nach seiner Auferstehung, fährt er gen Himmel. Gott sagt, nimm Platz zu meiner Rechten. Und von diesem Thron aus verwaltet Jesus die Kraft Gottes. Wie steht es geschrieben? Er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Bereichen. Der Hebräerschreiber sagt, er ist durch die Himmel gefahren, über alles hinaus, zum höchsten Thron. Dort hat er sich gesetzt. Er ist über alles gestellt, über alles Erstrangige. Gibt es Erstrangige hier auf Erden? Premierminister, Kanzler, Gouverneure und so weiter und so weiter, Diktatoren. Gibt es hier Könige, Kaiser, Zaren? Jesus ist über alle Erstrange gestellt. Gibt es Erstrangige in der Engelwelt, bei den Dämonen, bei den guten Engeln? Jesus ist über sie gestellt. Jesus ist höher als sie gestellt. Über alles, das ersten Rang einnimmt. Weiter, über alle Autoritäten, über alles, das Vollmacht hat, dass das Recht hat, Macht auszuüben. Über alles solches, über alle solche ist Jesus gestellt. Er hat die höchste Vollmacht. Er hat die höchste Bevollmächtigung. Er hat das höchste Recht, Macht und Kraft auszuüben, darüber zu verfügen. Über alles Erstrangige und alle Autorität und Kraft, wo immer sonst noch Kraft entfaltet wird, wo immer sonst noch Kraft sich zeigt, ob das Naturkraft ist, in Erdbeben oder was immer, ob das menschliche Kraft ist, ob das dämonische Kraft ist, was immer an Kraft da ist, Jesus ist über diese Kraft gesetzt worden. Über alle Herrschaft, über alles hinaus und über jeden Namen, der genannt wird. Jeden Namen, nicht dann nur in dieser Weltzeit, in der Zeit unserer Welt, in der wir leben, sondern auch jeden Namen in der kommenden Welt, wo immer Namen genannt werden von Wesen, klein oder groß. Jesus ist über diese Namen gestellt. Paulus nimmt sich Zeit, das auszuführen, aufzuzählen. Er sagt nicht nur über alles, sondern er stellt uns unsere Nöte dar in Form dieser verschiedenen Bezeichnungen. Denn unsere Nöte kommen manchmal gerade von Autoritäten und Erstrangigen und Herrschaften und so weiter. Und da will Paulus uns sagen, Gottes Können für uns in unserem Leben ist größer als unsere Not, die aus irgendeiner dieser Ecken kommen mag. Über alles, das genannt wird, über jeden Namen, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der künftigen. Und er tat alles unter seine Füße und ihn Haupt über alles. In Vers 10 hatte Paulus gesagt, dass Gott vorhat, eines Tages alles in der Geschichte, alles in dieser Welt unter ein Haupt zu bringen, unter eine Regierung. Hier ist das angedeutet. Er ist jetzt schon in seiner Kraft Haupt über alles. Er lässt Satan noch zum Teil walten, aber er ist schon der, in dem alle Autorität und Macht gegeben ist. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, kann er sagen. Paulus zitiert oder sagt hier dasselbe. Dieser Jesus, der über alles gestellt ist, hat alles unter seinen Füßen. Er herrscht über allem. Und wenn hier von den Füßen Jesu die Rede ist, wo bin ich? Die Füße sind ein Teil des Leibes. Und er sagt gleich, dass wir sein Leib sind. Egal wo ich bin, vielleicht bin ich ein Teil seiner Schulter, dann bin ich dem Haupt nah, nicht wahr? Vielleicht bin ich ein Teil seines Arms. Ich weiß nicht, wo in seinem Leib ich bin. Das ist ein geistiger Leib. Aber nehmen wir an, wir sind ganz unten bei den Zehen. Ja. Immer noch in Christus über allem stehend. In Christus sind wir im Können Gottes. Und Jesus, das Haupt, verwaltet im ganzen All diese ungeheuer große, überschwängliche Kraft Gottes. Wir nehmen uns Zeit, darüber zu sprechen. Paulus tut das und die Bibel erwartet von uns, dass wir das bedenken. Und das tun wir jetzt murmelnd gleichsam, stammelnd mit menschlichen Worten, weil wir uns das zu Gemüte führen wollen. Das soll nicht nur vor unseren Augen vorgestellt sein, sondern wir wollen bewegt werden, jeder von uns soll bewegt werden, jetzt mit diesem Können Gottes zu rechnen. In unserem Leiden, in unseren Aufgaben, in allen unseren Schwierigkeiten. Überall dürfen wir mit unserem Herrn rechnen und ihm in unseren Schwierigkeiten Ehre bereiten, durch Vertrauen. Er tat alles unter seine Füße und ihn, Haupt über alles, gab er der Gemeinde. Wo verwaltet Jesus die Macht Gottes, die Kraft Gottes? Im ganzen All und jetzt speziell, ganz besonders, in seiner Gemeinde. Der, dem alles unterstellt ist, der Haupt von allem ist, wird Haupt von der Gemeinde. Dies ist das Anliegen des letzten Buches der Bibel, der Offenbarung, um der Gemeinde Jesu zu zeigen, dass der, der in der Gemeinde Jesu Retter und Hirte und Haupt ist, derselbe ist, der in der Welt alle Vollmacht hat, alle Autorität hat, der dort König ist. Und umgekehrt, der Gott, der dort herrscht, der herrscht in seiner Gemeinde. Es ist dieselbe Person, der Gott, der in dieser Welt das Regiment hat, der lebt in der Gemeinde. Und der Hirt der Gemeinde, das Haupt der Gemeinde, das wir kennen, ist der, der über alles herrscht. In der Natur, das will die Offenbarung uns sagen, in allen Naturereignissen, in allen Katastrophen, die es geben mag, da herrscht Gott. Er verwaltet die Kraft Gottes in der Natur. Und er verwaltet die Kraft Gottes in der Geschichte der Menschen. Und er herrscht auch im Bereich der Geisterwelt. In allen diesen Bereichen ist Gott Herr. Das heißt, er kann die Gemeinde durch die Nöte der Zeit und der dieser Welt hindurchbringen, sodass wir eines Tages dabei sind, wenn das vierfache Halleluja von Offenbarung 19 erschallen wird. Preis sei dem Gott Israels. Halleluja. Jah ist Yahweh, der Gott des Alten Testamentes. Ihm sei Preis, dem Yahweh, dem Gott, dem ewigen Ich Bin des Alten Testamentes. Und der ist jetzt der Gott des Neuen Testamentes, denn wir singen das Lied Moses und das Lied des Lammes. Es ist ein Rettergott, der durch die ganze Geschichte der Welt und der Menschen seinen Siegeszug führt. Wir singen das Lied beider Testamente, wenn wir einmal angekommen sein werden. Gott führt seine Geschichte zum Ziel. Gott hat sein Regiment im All und in der Gemeinde. Das Haupt der Gemeinde ist der Gott, der in der Welt das Regiment führt. Ihn, Haupt über alles, gab er der Gemeinde. Jesus, der diese Macht verwaltet, ist uns geschenkt worden, gegeben als Geschenk. Wir leben aus seinem Leben. Sein Leben ist mein Leben. Paulus bekennt, Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, das lebe ich im Vertrauen auf ihn, der sein Leben für mich gab. Christus, gekreuzigt und auferstanden, ist der Gott aller Welt. Er ist es, der mein Heiland ist, heute mein Gott ist. Können wir Mut fassen für den weiteren Weg? Können wir Mut fassen für unsere Aufgaben in dieser Welt? Jawohl. Welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen füllt. Was ist die Fülle? Das ist ein Wort, womit Ausleger der Heiligen Schrift sich sehr stark beschäftigen. Es ist nicht ein einfaches Wort. Aber lassen Sie mich das versuchen zu verdeutlichen. Ein Laster, ein LKW, hat eine Last. Diese Last füllt den Raum des LKWs. Hat einen, die Plane, ja, bedeckt die Last. Die Form des LKWs ist die Form, die die Last enthält. Und diesen Begriff, früher hat man von einem Esel gesprochen, der eine Last auf dem Rücken trägt. Und diese Form, diese ganze Form des Esels war die Fülle des Esels. Das heißt, diese ganze Last war verbunden mit dem Esel. Nun ist die Gemeinde eine Form. Sie ist der Leib des Hauptes Jesus Christus. Sie ergänzt Jesus Christus. Und diese Gemeinde ist einerseits die Ergänzung des Christus, aber die Form, die von Christus erfüllt wird. Jesus ist die Fülle. Wie die Last eines LKWs, wie die Last eines Esels. Er füllt diese Form, die der Esel trägt. Das heißt, die Gemeinde ist voll von Christus, voll von seinem Können, voll von seinem Leben. Das ist einmal die grundsätzliche Aussage. Wir sind die Fülle des Christus, das heißt, der Raum, den Christus füllt. Aber wie tut er das? Die Fülle dessen, der alles in allen füllt. Wenn ich das mal in einem Unterricht verdeutlichen soll, dann gehe ich gern zur Tafel und zeichne dort ein größeres Feld und ziehe dann Linien, senkrechte und waagerechte Linien, sodass Rechtecke entstehen, lauter Rechtecke in diesem großen Feld. Und das große Feld stellt die Gemeinde dar. Man kann da noch ein kleines Feld draufstellen, das ist dann das Haupt Jesus Christus, dessen wir sind sein Leib. Aber der Leib ist jetzt aufgeteilt und jedes Rechteck in diesem großen Feld ist einer von uns. Ich bin ein Rechteck. Nun sagt Paulus, Jesus füllt alle. Jedes Rechteck, jeden Teil seines Leibes, jedes Glied seines Leibes füllt er. Aber er sagt mehr als das. Er sagt, er füllt alles in allen. Jetzt darf ich zu jedem Rechteck gehen und ich darf noch einmal kleine Linien ziehen, horizontale und senkrechte. Und das sind die Gebiete meines Lebens. All die verschiedenen Räume meines Lebens, jeder Tag in der Woche, jeder Platz, den ich betrete in meinem Leben, in meinen täglichen Aufgaben, alles, was mich plagt, alle Teile meines Lebens sind dadurch dargestellt. Und es ist nichts ausgeschlossen. Und nun sagt Paulus, das Haupt ist das Leben, das alles in allen ausfüllt, bis zu den Zehen, bis unten, alles. Jesus durchweht, durchzieht, durchtränkt alle seine Glieder und alle Bereiche des Lebens seiner Kinder. Er ist unsere Fülle und wir sind der Raum, den er füllt. Dreimal also hat Paulus gesagt, erstens als Ganzes, dann hat er uns einzeln vorgenommen und dann nimmt er alles in unserem Leben noch einmal vor und sagt, Jesus füllt mit seinem Wesen, mit seinem Können. Alles, was er kann, steht mir gleichsam zur Verfügung. Nicht in dem Sinne, dass ich entscheide, aber ich darf aus seiner Fülle leben. Gnade um Gnade darf ich nehmen, reichlich. Das geht nicht ohne Schmerzen ab. Das ist nicht, was Paulus sagt. Er sagt nicht, dass wir lauter Halleluja singen. Aber er sagt, dass wir zur Ehre Gottes hier sein können und dass wir obsiegen können. Römer Kapitel 8, die letzten Verse. Wir dürfen mehr gleichsam als Sieger, überschwängliche Sieger sein. Das war das Fünfte. Er ist die Fülle dessen, der alles in allen füllt. Und jetzt zum Schluss kommen wir zu den ersten drei Versen von Kapitel 2. Sie sind die Fortsetzung des Satzes, der in Vers 15 Kapitel 1 begann. Der Satz zieht sich fort. Das heißt, in einem gewissen Sinne gehören die Verse 1, 2 und 3 in Kapitel 2 zu Kapitel 1. In welchem Sinne? Nun, wenn Sie Ihre Bibel zur Hand haben, dann wollen wir einmal zwei Verse vergleichen. Wenn das zwei Blätter sind, gut, dann geht der eine Finger zu Kapitel 2 und der andere zu Kapitel 1. Aber die zwei Verse sind 1, Vers 19 und Kapitel 2, Vers 1. Zuerst jetzt Kapitel 1, Vers 19. und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft sei für uns. Und jetzt schnell, Kapitel 2, Vers 1, auch für euch. Was entsteht jetzt? Paulus wünscht sich, dass wir offene Augen bekommen für die überschwängliche Größe seiner Kraft für uns und für euch. Ja, wer ist das für euch? Das sind doch dieselben. Denn wen spricht er in Kapitel 1, Vers 19 an? Das sind ja diese Leser, die im Raum von Ephesus wohnen, für uns, für ihn und für alle seine Leser. Und wenn er euch sagt in Kapitel 2, dann sind das doch diese uns, eingeschlossen. Ja, so ist es. Aber er wird jetzt konkret. Er will ihnen sagen, schaut einmal, wer wart ihr einmal? Und das wird jetzt in Kapitel 2, Vers 1 geschildert. Wer ist euch in Kapitel 2, Vers 1? Wer sind die uns in Kapitel 2, 1, Vers 19? Auch für euch, die ihr tot wart, in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandelten, ausgerichtet nach der Zeit dieser Welt, so wie die Welt dachte, so dachtet ihr. Nach dem Fürsten des Machtbereiches der Luft, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des ungläubigen Ungehorsams wirkt, unter denen auch wir alle, wir Juden, alle einst unser Leben führten in den Lusten unseres Fleisches und so weiter. Dreierlei, sagt der Apostel, eigentlich wohl viererlei, aber nehmen wir die ersten drei. Vers 1. Kapitel 2, Vers 1. In welcher Not hatten die ephesischen Christen einmal gesteckt? Sie waren tot in Übertretung und Sünde. Zweitens, Vers 2. Vers 2 spricht davon, dass Satan der Herr ihres Lebens war. Satan mit seinem ganzen Machtbereich war der Gott dieser Welt, in der sie geknechtet waren, in welcher Welt sie als seine Knechte waren. Und drittens, und hier schließt Paulus sich selbst ein, bei mir war es nicht anders, auch ich war, wie ihr einmal, einfach von der Lust meines Fleisches willens. Meine Gedanken gingen in eine Richtung, ich Nummer eins. Ich war fromm dabei, aber ich suchte meine Ehre und was eigene. Das fleischliche Wesen, das heißt, ich wollte in dieser Welt etwas sein. Und das ist eine Gebundenheit, in der jeder Nichtchrist steckt wie ein Sklave. Und zum Schluss sagt er dann, wir waren unter dem Zorn Gottes. Hier beschreibt Paulus den Sünder ohne Christus. Und er ist der Ärmste aller Ärmsten. Aber Paulus sagt, diese Kraft Gottes, die sich in Christus offenbarte, die Christus verwaltet im ganzen All und in seiner Gemeinde, diese Kraft Gottes wurde gleichsam in der Botschaft Jesu Christi euch nahegetragen und euch als den Ärmsten gegeben. Auch für euch ist Jesus da gewesen. Und nun seid ihr hineingestellt worden in diesen Machtbereich des erhöhten Christus. Gehören Sie zu diesen Ärmsten immer noch? Sind Sie noch außerhalb des Machtbereiches, des Lebensbereiches Jesu? Diese Macht Jesu, diese Rettungsmacht, diese Hilfe, dieses große Können Gottes, ist für dich. Er kann retten aus der schlimmsten Gebundenheit, aus der Bindung an Satan. Er kann retten und vergeben. Und er kann uns stellen auf einen Felsen und ein neues Lied uns in den Mund geben. Welch einen großen Gott haben wir und welch einen großen Retter in Jesus Christus. Wir wollen wieder ihn loben. Wir wollen uns etwas Zeit dafür nehmen. Wollen wir uns doch durch den Heiligen Geist dazu bewegen lassen, ihm die Ehre zu geben für das, was er ist, für das, was er getan hat, für das, was er tun kann heute und für das, was er tun wird eines Tages. Er kann uns zum Ziel führen. Es ist etwas Schönes, wenn wir wie der Mond auf das Sonnenlicht antworten und zum Preis seiner Herrlichkeit den Mund auftun. Wir geben dazu Raum, wir stehen auf dazu.